dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich zu kommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Gott! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill wieder gekommen!
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB SDR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Vor wenigen Stunden noch vom Fanprojekt verabschiedet und jetzt schon wieder zusammengeschaltet. Herrlich.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du die Stimmung inzwischen angepasst hast, denn uns hat es ja eigentlich ganz gut gefallen, unser Watch-Along und natürlich auch unsere Gäste, die vor Ort waren. Es war richtig toll, allerdings das Ergebnis war nicht so richtig gut und heute müssen wir ja in Medias Res gehen. Dementsprechend erstmal die Frage, Sebastian, hast du dich inzwischen schon akklimatisiert? Bist du jetzt genauso sauer wie alle und das zu Recht?
Ja, das stimmt. Ne? Also die nette Gesellschaft am gestrigen Abend hat unsere Laune über das Spiel hinaus so ein bisschen getragen. Aber wenn man dann zu Hause ist, mal eine Nacht drüber geschlafen hat, dann aufwacht und guckt sich so die Berichte zu dem Spiel an und guckt sich das Spiel nochmal an, beziehungsweise die Zusammenfassung, da denkt man, das war schon scheiße.
Sehr gut. Also ich finde es wirklich löblich, wie du hier in die Sendung startest. Und wir schicken natürlich wieder vorweg, das ist jetzt nicht diese klassische Analyse, die wir sonst machen, wenn wir zum Beispiel über Bundesligaspiele sprechen. Die Zeit lässt es einfach nicht zu. Sebastian hat noch was anderes zu tun, außer diesen Podcast zu machen. Ich mache zwar nur diesen Podcast, aber auch mir fiel es schwer, das Spiel heute Morgen nochmal zu gucken. Denn das kann ich schon mal sagen, es frustriert dich beim zweiten Mal gucken noch mehr.
Das glaube ich.
Weil es unnötig war. Weil es so unnötig war, das muss ich gleich direkt sagen, es ist einfach wirklich kaum zu ertragen, wenn du diese Spiele in der Europa League siehst, die wir jetzt auswärts verloren haben, ja, dann merkst du immer wieder, okay, in keinem dieser Spiele muss der VfB als Verlierer vom Platz gehen. Und dann kommt noch oben drauf, dass wir in allen dieser drei Spiele, die wir auswärts verloren haben, noch nicht mal ein Tor erzielt haben, aber Chancen hatten, um locker mindestens in jedem Spiel 2 zu machen. Istanbul wäre 1 drin gewesen, Basel 2, vielleicht sogar 3 und gestern... Gegen Rom würde ich sagen, musst du auch eigentlich mindestens 1, eher 2 schießen.
Ja, mindestens 1, ja.
Und das ist das, was mir am Ende echt Bauchschmerzen bereitet, wenn ich sehe, dass der VfB Stuttgart immer wieder in diesen, ich nenne sie mal große Spiele, weil Basel können wir vielleicht einen Strich drunter machen, die sind jetzt wahrscheinlich eher auf Augenhöhe ein bisschen unterm VfB, aber Fenerbahce, jetzt gestern Rom, ich erinnere mich auch an das Spiel in Leipzig, das sind ja Mannschaften, mit denen wollen wir uns messen. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass wir auf Augenhöhe sind, aber wir wollen dahin, zumindest das ist der Anspruch. Und dann merkst du halt, okay, es reicht nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Mir geht es ganz genauso. Und du hast gesagt, wir wollen dahin. Und das heißt, wir sind auf dem Weg dorthin. Das heißt, du wirst auch nicht jedes dieser Spiele gewinnen. Oder du wirst auch die Spiele auch verlieren. Und zwar so verlieren, wie wir jetzt dann leider aber dreimal in der Euroleague verloren haben. Und ich sehe da keine große Entwicklung in diesem Spiel. Ich hätte mal gerne ein Spiel gegen so einen Gegner, wo man rausgeht und sagt, ja, das haben wir noch besser gemacht, als jetzt zum Beispiel gegen Fenerbahce. Aber gegen Rom ist so, da denkst du ja, nee, das war eigentlich genau das gleiche Spiel, was wir nochmal gesehen haben, dass wir uns einfach gegen so gut organisierte, disziplinierte Gegner einfach unfassbar schwer tun.
Jetzt frage ich mich natürlich, ist dieser Vergleich fair? Weil wir können ja gleich mal über die Aufstellung sprechen. Da sieht man ja schon einen VfB Stuttgart, der dezimiert ins Rennen ging. Also ich möchte jetzt hier nicht Ausreden suchen oder so, aber wir müssen ja mal festhalten, dass das Zentrum mit Schema und mit Atakan Karasor eher mit Spielern besetzt war, die nicht unbedingt vor Kreativität sprühen. Dazu Chris Führig in der neuen Rolle, der eher zentral halb links spielte. Dir fehlten halt wirklich sehr wichtige Spieler im Zentrum, allen voran Angelo Stiller. Ich sage das nicht ohne Grund, dass Stiller den VfB auf eine andere Ebene hebt. Das ist einfach so. Und über Elkanus muss man natürlich auch sprechen. Ich glaube, dass wir mit ihm auch noch mal mehr hätten vorne an Kreativität in die Waagschale werfen können. Aber es bringt ja nichts. Also am Ende hast du halt einfach nur den Kader, der dir zur Verfügung steht. Und da fehlen die Jungs halt. Aber und das möchte ich auch noch dazu sagen. Es darf auch so Spiele geben wie gegen Rom. Das darf es geben. Aber ich finde es halt schwierig, wenn das deine Auswärtsspiele sind, die du bestritten hast. Devin, da können wir auch komplett rausstreichen. Das ist eine Mannschaft, die ist eigentlich nicht für die Europa League qualifiziert bzw. gut genug. Also brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht daran ergötzen, dass wir die 4-0 geschlagen haben. Wenn ich jetzt Fenerbahce und Rom nehme, dann fällt mir halt eben auf, dass der VfB Stuttgart wirklich, wirklich Probleme hat, diese Gegner über 90 Minuten vor Probleme zu stellen. Und auf der anderen Seite, gegen Istanbul mit Abstrichen, aber in Rom war es definitiv so, hast du eigentlich jedes Mal das Gefühl, wenn der Gegner vor dein Tor kommt, dass es direkt gefährlich werden könnte. Und das war beim VfB gestern nicht immer der Fall. Ja, sie haben sich unheimlich schwer getan. Da bin ich gleich wieder bei einem Punkt. Ich wollte nicht ganz woanders hin, aber lasst mich einfach reden, damit das alles rauskommt. Du siehst ja dann die Spielweise der Römer, ja. Das ist ja Union on Steroids, ja. Und dazu noch mit einer höheren Qualität am Ball. So. Dann latsche ich wirklich als Jamie Leveling in 30 Zweikämpfe. Der hat 30 Zweikämpfe geführt, Sebastian. Und ich gewinne am Ende 10. Also 33% oder 30%, ja. So. Müsste da der VfB nicht mal irgendwann schalten, beziehungsweise die Spieler, und sich überlegen, okay, wie könnten wir es denn besser machen, um endlich mal in den Strafraum zu kommen? Wie könnten wir es besser machen, um mehr Chancen oder mehr Gefahr zu erzeugen? Was mir dann fehlt, war einfach die Kreativität oder sich einfach mal neue Angriffsmuster zu überlegen. Ja, Bewegungen vorne in der letzten Kette habe ich viel zu wenig gesehen. Das war immer mit dem Kopf durch die Wand. Es war immer ein Spieler, der sich den Ball genommen hat und versucht hat, die Römer vor Probleme zu stellen. Und wir haben die gleiche Thematik nach dem Union-Spiel gehabt. Das war das Erste, was Sebastian Hoeneß später dann vor den Kameras bemängelt hat. Dass die Spieler sich den Ball genommen haben, zu viele Einzelaktionen sich rausgenommen haben und deswegen am Ende ja den Gegner nicht gut bewegt haben. Und das kannst du ja halt auch gegen Rom wieder sagen.
Ja, absolut. Und da wirkte der VfB gegen Union und jetzt auch gestern schon so ein Stück weit limitiert. Was natürlich auch wiederum damit zusammenhängt, dass du aktuell ein paar Personalprobleme hast, weil ich glaube, so ein Elkanus, muss ich wieder erwähnen, aber auch ein Thiago Tomás, den man halt bringen könnte, wenn man merkt, okay, das Spiel von Jamie Leveling funktioniert in Rom nicht. Unfassbar viele Zweikämpfe, ihr habt, glaube ich, gesehen, 24 Ballverluste, was auch eklatant viel ist. Also der wollte das Spiel halt alleine gewinnen, aber es war klar, es wird so nicht funktionieren. Und dann fehlt natürlich auch das Personal, um da vielleicht mal was anderes zu versuchen. Aber dennoch sollte die Mannschaft ja in der Lage sein, dann auch zu merken, okay, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, weil so wird es wahnsinnig schwer werden, dem römischen Tor irgendwie gefährlich zu werden.
Ja, und trotzdem sind wir dem Tor ja gefährlich geworden. Und dann klar, ist man bei der Effizienz, wir hatten unsere Chancen. Wir brauchen jetzt, glaube ich, keine große Effizienzdiskussion hier anstoßen, weil das hat ja jeder gesehen. Und vor allem nicht nur heute. Wir hatten diese Probleme gegen Union. Da ging es am Ende für uns gerade so noch aus mit dem 1:1. Aber zufriedenstellend war das Ergebnis auch nicht. Gegen Frankfurt war es so, dass du das Spiel viel, viel, viel früher zumachen musst, am Ende noch bibbern musst, dass du die 3 Punkte mitnimmst. Das hat funktioniert, aber es war halt von der Effizienz auch nicht gut. Und jetzt frage ich mal, was soll der Trainer denn da machen? Ja, also wenn du gegen eine Mannschaft, die eigentlich wirklich nur wenig zulässt, ganz wenig Gegentore nur bekommt, relativ viele Chancen dir erspielst. Ich habe es mir irgendwo auch noch notiert, können wir nachher vielleicht dann nochmal ins Detail gehen. Aber die Spieler dann die Chancen nicht nutzen. Also welchen Vorwurf muss man dann Sebastian Hoeneß aus deiner Sicht machen?
Keinen. Also dann kann man die ganz große Diskussion aufmachen und fragen, ob man einen anderen Stürmer vor der Saison hätte holen müssen und nicht erst in der Winterpause aktiv werden. Aber ich finde, du kannst ja da Sebastian Hoeneß keinen Vorwurf machen. Und ich finde es auch dann generell ein bisschen schwierig, jetzt zu sagen, da fehlt die Qualität, weil die Qualität haben wir ja. Die Frage ist, warum trifft Dennis Undav aktuell nicht? Aber wir hatten ja vor dem Spiel gegen Union und danach auch über Ilic gesprochen, der Stürmer, der nicht trifft. Und Dennis Undav ist der beste Stürmer der Bundesliga, der kein Bayern-Trikot trägt. Ne? Also, und das, obwohl er lange verletzt war. Nicht so lange, aber obwohl er verletzt war. Also das ist ja nicht so, dass er jetzt dieses Tor nicht treffen würde. Fakt ist aber auch, in den letzten 3 Spielen hat er halt unfassbar viele Chancen liegen lassen.
Genau wie Melo, der ja aus meiner Sicht sogar 2 gute Chancen hat. Die andere, die kam mir viel zu kurz. Das war, glaube ich, in der 90. Minute, als Jamie Leveling von der linken Seite so eine Flanke in den Strafraum bringt. Da ist die Position super von Medo. Es ist schwer, weil es auch da wieder ja als Roma gut verteidigt. Aber das waren halt auch so Momente, die mir immer wieder aufgefallen sind. Es sind dann Nuancen. Und ich glaube, auf diesem Level, auf dem wir uns da jetzt bewegen, also gegen Mannschaften wie Rom, Fenerbahce, von mir aus auch Leipzig, Bayern sowieso, da sind es wirklich die ganz kleinen Dinge, die Details, die am Ende entscheiden. Und wenn dann am Ende für mich ein Spiel dasteht, wo ich sagen muss, okay, es gab jetzt nicht so viele VfB-Spieler, die ihr absolutes Leistungslimit erreicht haben, dann darf man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn du aus so einem Spiel eben ohne geschossenes Tor und ohne Punkte dann rausgehst. Ich meine, das ist halt vermutlich gerade unser Leistungsstand. Der VfB kann mit großen Teams mithalten, aber nur, wenn man am absoluten Leistungsmaximum ist. Und wenn mehrere Spieler das nicht erreichen, bei Dennis ist es dann zum Beispiel das Verwerten der Chancen, bei Medo kann man darüber auch sprechen, dann hast du ein Problem. Dann wirst du diese Spiele nicht ziehen. Und das ist irgendwie eine bittere Erkenntnis, weil du hast es ja richtig angesprochen, Dennis hat es bewiesen. Also wir wissen, die Jungs können es. Theoretisch können die es. Dennis Undorf kann Tore erzielen aus unmöglichsten Positionen. Der ganze VfB Stuttgart hat bewiesen, dass er gut verteidigen kann, dass er auch tiefstehende Gegner bespielen kann, dass er in Spielen mit hoher Intensität bestehen kann. Aber gegen Rom haben wir das über 90 Minuten nicht konstant geschafft.
Ja, gehe ich komplett mit. Und dann siehst du aber auch in dem Spiel zum Beispiel, warum jetzt ein Schema zuletzt nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat, weil das war auch jetzt kein richtig gutes Spiel von ihm rum, was auch okay ist. Aber jetzt sieht man mal die Leistungsschwankungen, die schon so oft angesprochen wurden. Der unterliegt da halt gerade. Asignon durfte mal wieder ran. Auch der war jetzt kein klares Upgrade zu Wagnermann zum Beispiel. Und du hast halt diese Formschwankung im Team. Und gerade, glaube ich, sind wir wieder in einer Phase, wo mehrere Spieler in einer kleinen Delle stecken. Und vor ein paar Wochen haben wir noch gesagt, jetzt sind alle wieder in Form. Ne? Der Führer ist wieder in Form, der Wagnermann ist in Form, Undorf ist in Form, alles super. Und jetzt schlägt das Pendel mal wieder ein bisschen nach unten aus. Und vielleicht ist das auch so eine langfristige Sache, an der dann der Trainer die Mannschaft arbeiten muss, einfach dieses hohe Niveau, was die Mannschaft haben kann, auf Dauer zu stabilisieren.
Ja, du bist auf ein höheres Plateau sozusagen. Ja. Ja, also wir haben diese Ausreißer und ich würde eher das Leverkusen-Spiel als einen solchen bezeichnen, nicht das Frankfurt-Spiel, weil, also ich meine, wenn selbst Karabakh gegen die drei Tore erzielt, dann müssen wir uns jetzt auch nicht auf die Schultern klopfen, dass wir die besiegt haben. Also offensichtlich hat Eintracht Frankfurt so viele Probleme, dass man fast schon kritischer mit der Leistung umgehen muss, des VfB Stuttgart, weil am Ende, ich sagte es bereits, hätte es auch nur ein Punkt sein können. Ich will aber auch nicht zu kritisch sein, das möchte ich dazu sagen. Also der VfB ist ja jetzt kein Team, das sich im Abstiegskampf befindet und gerade sang- und klanglos aus der Europa League ausgeschieden ist. Man erkennt halt nur, okay, Potenzial hat diese Mannschaft, Qualität hat diese Mannschaft, aber wir müssen jetzt mal das nächste Plateau erreichen. Wir müssen mal auf einen Level kommen, wo wir wissen, okay, selbst wenn nicht alle Spieler die Topleistung abrufen können, reicht das immer noch, um vielleicht einen Rom Punkt zu holen. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, aber ich glaube schon, dass das einhergeht mit den Ansprüchen, die Jungs an sich selber haben, die vielleicht auch der Trainer an der Mannschaft hat, weil nicht ohne Grund stellt sich halt ein Jamie Leveling hin und sagt klipp und klar, wir wollen die Europa League gewinnen. Also wenn das irgendein abstiegsgefährdetes Premier League Team schaffen kann, dann soll es der VfB doch auch schaffen können. Und dann kommt halt Rom und du merkst, okay, wir reißen keine Bäume aus, sondern wir sehen die Grenzen, die uns eben in dem Fall die Gastgeber aufgezeigt haben. Ich möchte noch ein Thema mit dir ansprechen. Wir springen ein bisschen, seht uns das bitte nach, aber die Sendungen sind einfach nicht so gut vorbereitet wie die, die wir im Regelbetrieb machen. Wir hatten ja die Diskussion, was passiert eigentlich mit Nico Nate? Kommt der oder bleibt der im Kader? Kommt Demirovic zurück? Sebastian Hoeneß hat sich dafür entschieden, Ermedin Demirovic in den Kader wieder zurückzuholen und Nico erstmal draußen zu lassen. Ist nur für zwei Spiele, eins davon haben wir jetzt schon absolviert, aber da bin ich gleich bei dem Punkt, dass wir ja mit Angelo Stiller und Bilal Elkanus zwei Spieler hatten, die eine ähnliche Position spielen können und Kreativität ins Spiel bringen. Nico ist vielleicht nicht ganz so kreativ, dafür sehr pressingresistent, kann Ball A gut abschirmen, B aber auch gut verteilen. Dann kommt noch dazu, dass er in der Rückwärtsbewegung, wie ich finde, richtig gut ist. Jetzt wusste der VfB ja wahrscheinlich am Dienstag schon, dass es bei Angelo sehr, sehr eng wird. Also vielleicht reicht es für ein paar Minuten, aber nicht für 90. Würdest du im Nachgang sagen, das war eigentlich ein Fehler, dass wir Nico draußen gelassen haben? Wären wir nicht besser gefahren mit nur einem Stürmer, nämlich Dennis Undorf? Gegebenenfalls kann auch ein Jamie Leveling die Rolle einnehmen, Nico Nate wahrscheinlich auch. Und nicht zuletzt auch Ramon Hendricks, traue ich das zu. Das ist mit Augenzwinkern gemeint. Aber würdest du im Nachgang sagen, okay, vielleicht war die Entscheidung, Medo zurückzuholen, nicht die beste?
Also ich glaube, dass Sebastian Hoeneß da eine unfassbar schwere Entscheidung treffen musste, weil dann sagst du, okay, jetzt für das Spiel gegen Rom ist ein Nati wichtiger als ein Demirovic und dann holt sich Dennis vielleicht eine gelbe Karte ab und dann stehst du halt dann gegen Bern halt ohne Stürmer da und dann sagen alle, ja, warum hat er das denn so gemacht und er musste sich für irgendwas entscheiden. Jetzt, wenn man das Spiel gesehen hat und so ein bisschen die Ideenarmut des VfB, wie man halt in den Strafraum von Rom kommen möchte, kann man schon sagen, da hat jemand wie Nati gefehlt. aus einer anderen Position kann man auch wieder sagen, okay, du hast die Wahl. Entweder du nimmst den Endkader, der nach Jahren von Verletzungssorgen jetzt endlich mal wieder fit geworden ist, und dafür lässt du deinen zweiteuersten Einkauf der Vereinsgeschichte aus dem Kader raus, oder andersrum. Also insofern, ich glaube, egal wie man sich entscheidet, man kann hinterher mal sagen, man hätte es auch anders machen können. Deswegen finde ich das unfassbar schwierig, und ich will da jetzt auch nicht sagen, das war jetzt falsch. Also wir wissen ja nicht, ob Nati jetzt ein gutes Spiel gemacht hätte oder nicht. Vielleicht hätten wir gesagt, der ist genauso abgetaucht wie alle anderen auch, und wir konnten nicht mehr nachlegen, als Dennis platt war, weil Demirovic nicht im Kader war. Also das maße ich mir nicht an, jetzt zu sagen, ob das jetzt gut oder schlecht war.
Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Was man aber vielleicht nochmal ganz kurz klarstellen sollte: Also es wäre nicht so gewesen, dass der VfB nicht nach diesem Spiel hätte daran nochmal was ändern können, also an der Kadernominierung. Du hättest auch danach Nico Nate rausnehmen können und dann eben erst Demirovic für das Spiel gegen Young Boys wieder nominieren können. Das wäre möglich gewesen. Also der Stichtag war jetzt praktisch nicht dieses Spiel, sondern du musst, glaube ich, 24 Stunden vor einem anstehenden Europa-League-Spiel diesen Wechsel mit der UEFA kommuniziert haben. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Also ich für mich habe schon mitgenommen, dass Nico Nate uns, glaube ich, schon ganz gut getan hätte. Ja, weil ich Chris Führig dann doch eher auf der linken Seite sehe, und zwar fest auf der linken Seite mit Maxi im Rücken, und dann eben, ja, ein Spieler, der, wie gesagt, dann auch mal einen klugen Pass spielen kann, der durch seine Laufwege die Gegner dann in richtige Positionen zieht. Und das war ja wirklich mit einer der Stärken von Nico Nate. Dazu kommt, dass er dann auch immer mal wieder gefährlich vorm Tor aufgetaucht ist, weil er eben aus einer tieferen Position dann Richtung Strafraum attackiert hat, weil das fehlte mir auch ein Stück weit. Also es gab ganz oft Situationen, gerade dann hinten raus, da besetzten wir den Strafraum nicht gut. Da gab es dann auch von Medo nicht diese aggressiven Läufe auf dem ersten Pfosten, diagonal auf dem zweiten Pfosten. All sowas hat mir dann ein Stück weit gefehlt, und vermutlich wirst du mir recht geben, es war jetzt auch nicht so, dass der VfB im Powerplay aufgezogen hat in den letzten Minuten, um noch zum Ausgleich zu kommen.
Nee, ganz und gar nicht. Also da hat es ja vor im Fernsehen auch schon so ein bisschen das Gefühl, also mir fehlt da schon ein bisschen die Fantasie, dass der VfB das Spiel noch dreht oder den Ausgleich schießt. Also es wirkte alles so unfassbar bemüht, und gefühlt war es doch so, dass wir 10 Pässe dafür gebraucht haben, wofür Rom irgendwie nur einen Pass gebraucht hat, nämlich für Raumgewinn und um in gefährliche Zonen reinzukommen.
Ja, außer am Anfang. Am Anfang fand ich das eigentlich ganz gut gespielt von uns. Da gab es gleich eine super Szene, als Jamie den Ball auf Dennis durchsteckte und der aber keinen guten Abschluss setzen konnte. Daraus resultierte dann dieser Abschluss von Maxi Mittelstädt, der weit übers Tor ging.
Ja.
Ja, also das war so die erste Szene des VfB, das sah schon echt gut aus, aber relativ schnell stellte sich eben heraus, dass ein Lorenz Assignon vielleicht eher ein Unsicherheitsfaktor ist und eben nicht diese Qualität hat, um wirklich anzutreiben und gleichzeitig hinten gut abzusichern. Also defensiv fand ich es von Lorenz wirklich gar nicht gut. Ich meine, der hat insgesamt 17 Zweikämpfe geführt, 4 gewonnen. Ja, das ist natürlich als Defensivspieler jetzt
schwierig.
Ja, nicht so schwierig. Besonders stark. Ich fand Finn Jeltsch auf der anderen Seite allerdings ganz ordentlich bis gut. Vor allem die Vorstöße, das progressive Verteidigen hat mir bei ihm gefallen. Der Aufbau war mit ihm natürlich auch nochmal etwas stabiler, als es der Fall gewesen wäre jetzt nur mit Ramon und mit Jeff Chabot. Ich glaube, das war auch der Grund, warum Sebastian Hoeneß eben diese 3 Innenverteidiger aufgestellt hat, weil sowohl Schema wie auch Atta sind ja jetzt keine Spieler, die ständig was initiieren. Also da kam ja deutlich mehr von dem Finn Jeltsch, der sich hier und da mal den Ball genommen hat, nach vorne gegangen ist, der, wie gesagt, oft nach vorne verteidigt hat. Da waren immer mal wieder so Situationen dabei, da hattest du das Gefühl, okay, hier kann was entstehen, aber es entstand halt nichts, weil, das muss man nochmal sagen, Rom ist einfach sehr, sehr gut verteidigt hat. Und natürlich spricht weiterhin aus mir der Frust, weil es unnötig war. Ich sag's nochmal, es war unnötig, es hätte nicht sein müssen. Und ich glaube, das ist das, was mich, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen wird. Ich hoffe, dass man dann am Sonntag gegen Gladbach einen anderen VfB sieht und ich dann schnell darüber hinwegkomme. Ein Thema muss ich noch ansprechen, fällt mir gerade ein, Sebastian, sorry. Die Standards beim VfB.
Welche Standards? So ja.
Aber gerade in solchen Spielen, wenn es dir super schwer fällt, mal irgendwie zu Chancen zu kommen, dann sind es halt die Standards, aus denen was entstehen kann. Das haben wir ja auch diesmal wieder gesehen. Also wie entstand die große Chance für Dennis Undav? Durch einen Standard, den Chris Führig getreten hat. Abpraller, zack, der Ball vor Dennis Undav. Dann ging es damit ab, weiß ich nicht, zum Kolosseum oder sonst wo. Aber jedenfalls nicht Richtung Tor. Das war eher eine Klärungsaktion als ein Torschuss.
Das ist wahr.
Ja, aber da siehst du halt, okay, wir haben Ecken. Daraus entsteht zu wenig. Also wenn was daraus entsteht, dann eher für einen Gegner. Und zwar ein Konter. Mhm. Und das sind natürlich so Momente, wo ich mir denke, nicht nur auf großer Bühne, egal in welchem Spiel, sind Standards halt wirklich eine gute Möglichkeit, um auch mal gegen sehr tiefstehende Gegner gegen gut verteidigende Mannschaften zu Torerfolgen zu kommen. Was ist da los beim VfB?
Aber ich finde, das ist zum Beispiel was man auf jeden Fall kritisieren kann, weil ich tue mich ja immer schwer, Wechsel zu spät, Wechsel falsch, dies, das, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, ich kann beurteilen, wie alle, dass der VfB keine guten Standards hat und dass aus den Standards zu wenig passiert. Und du hast ja angesprochen, gerade gegen solche Gegner, da brauchst du mal vielleicht eine Ecke, die dann ein Chabot reinköpft. Also so kannst du halt gegen gut organisierte Gegner halt einfach auch zum Torerfolg kommen. Und wir hatten ja nicht so wenig Ecken. Wir hatten ein, zwei Freistöße aus guter Position. Und da ist jetzt nicht nur in Rom zu wenig bei rausgesprungen, sondern grundsätzlich finde ich, dass der VfB aus seinen Standards zu wenig macht.
Ich kann mich eigentlich daran erinnern, dass wir aus guten Positionen Freistöße hatten. Einmal so aus den Halbräumen, dann zweimal zentral vorm Tor. Also da kann schon mal was draus entstehen. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, dass wir da auch keine signifikante Weiterentwicklung sehen. So, und das fehlt dem VfB dann vielleicht auch noch, um gegen solche Gegner zu punkten. Und ich würde sagen, so langsam biegen wir hier mit der Besprechung auf die Zielgerade ein, wollen aber natürlich noch über die Gegentore sprechen und vielleicht nehmen wir uns auch noch zwei, drei Chancen vom VfB zur Brust. Ja, die Phase, in der Rom für mich am stärksten war, krönten sie ja dann auch mit dem 1:0. Also kurz zuvor war es eben Jamie, der diese große Chance hatte. Solider Abschluss, würde ich sagen, nicht platziert genug, aber es war eine große Chance, wie ich fand. Also ein bisschen mehr Glück, dreht sich der Ball Richtung Pfosten und dann ins Tor. Aber dann wurde Rom immer stärker. Also diese letzten 10 Minuten vor der Pause war der VfB mir viel zu fahrig. Wir haben es Rom einfach auch leicht gemacht, dann Druck aufzubauen. Und dann hast du einen richtig guten Pass, der auf Pisilli gespielt wird. Und der reicht halt komplett, um uns hops zu nehmen. Ja, und dann guter Laufweg, klar, auch keine Frage. Aber dann siehst du auch im Zentrum, wie Ferguson unsere komplette Abwehr aus der Position zieht, sodass sein Mitspieler Platz bekommt, den Abschluss setzen kann. Das macht er am Ende auch gut. Da sah der VfB insgesamt einfach nicht gut aus mit der Arbeit gegen den Ball. Das war jetzt nicht irgendwie ein Tor, wo ich danach sagen muss, okay, das war individuelle Klasse. Das kannst du nicht verteidigen. Da gab es wieder genügend Möglichkeiten, um diese Situation noch zu bereinigen, bevor der Ball einschlägt.
Ja, dann ein paar Spieler, ne, ihre Aktien drin. Dann ist der Pass natürlich gut gespielt. Und wir sind aber auch in Unordnung, wird da nicht durchgeschoben und so weiter, nicht mitgegangen. Und dann ist er halt relativ frei. Und ich habe heute in der Zusammenfassung gehört, ich glaube, das ist das erste Tor, das er seit einem Jahr erzielt hat. Und er hat den Doppelpack erzielt. Also es ist auch kein Goalgetter. Und dann hast du natürlich auch ein bisschen Pech, weil ich glaube, wenn Alex Nübel eine Mikrosekunde früher den Arm hochnimmt, dann kann er den vielleicht sogar noch übers Tor lenken. Er ist ja sogar noch ganz leicht dran. Also auf gar keinen Fall ein Vorwurf, aber ein bisschen Glück ist er nicht mal drin. Ja, aber das war tatsächlich so als Kollektiv nicht richtig geil verteidigt.
Und dann siehst du halt, solche Momente nutzt halt ein Top-Gegner. Ja, beim VfB weiß ich nicht, ob der Ball im Tor gelandet wäre. Ja, wir haben es ja in der 47. Minute gesehen. Auch da haben wir es ja eigentlich gut gemacht. Dennis hat sich gut durchgesetzt gegen den Verteidiger
Ciorkowski. Und das fand ich aber wirklich, wirklich spektakulär, weil auch dieser Zweikampf, der findet ja wieder in Dennis Undav Bullet Time eigentlich statt, also wirklich in verlangsamter Geschwindigkeit. Sein Gegenspieler ist gefühlt einen Kopf größer und er schafft es ja trotzdem, sich trotz Halten und Ziehen gegen ihn nicht nur durchzusetzen, sondern wirklich auch sich vor ihn zu setzen, dass er eine gute Abschlussposition wirklich bekommt. Und der Abschluss ist dann halt alles andere als gut.
Torwart macht's auch gut, schiebt gut
natürlich
drauf.
Ja.
Er macht's ihm schwer, aber klar, also als Topstürmer, als Stürmer, der Ansprüche stellt, für Deutschland bei der WM spielen zu wollen, musst du solche Dinger verwandeln. Vor allem,
ja, er arbeitet sich ja die Chance selber. Er investiert so viel und dann nicht das Einfachste, aber der krönende Abschluss, der fehlt halt. Und das finde ich halt so schade, weil er hat vorher alles richtig gemacht.
Ist übrigens auch ein guter Punkt. Er erspielt sich die Chance selbst, denn es gab wenig Passstaffetten, wenig Kreativität, aus der Chancen des VfB resultierten. Es waren eigentlich immer so Sachen wie, Dennis versucht's mal mit dem Körper zu arbeiten, setzt sich irgendwo durch. Über den Freischuss von Chris haben wir gesprochen, Abpraller, der bei Dennis landet und danach, wie gesagt, sonst wo. Dann auch bei Demirovic, in der 79. Minute war es ja auch so ein Abpraller, der ihm vor die Füße fällt.
Aber ich fand spannend, was er im Interview gesagt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er so sinngemäß gesagt, naja, das ist ein Ball, da muss er halt hingehen und er geht so ein bisschen, also nicht alibimäßig hin, aber er geht halt hin, weil das seine Aufgabe ist. Und er sagt ja, da muss ich mit mehr Überzeugung reingehen. Das fand ich halt schon spannend. Ne? Also so vom Mindset her auch, dass er sagt, okay, er muss doch eigentlich schon denken, okay, wenn der Ball da runterfällt, dann bin ich da und dann mache ich ihn rein. Und anscheinend dachte er, na, ich gehe halt hin, weil ich da hingehen muss. Also so, das fand ich halt schon ganz spannend. Das vielleicht auch so dieser letzte Wille, da noch ein Tor zu erzwingen, noch aktuell nicht da ist.
Also wenn da keine Entschlossenheit entsteht, wo dann?
Ja, er hat es ja hinterher gezeigt, ne, bei der Vorlage dann von Wagnermann, die jetzt nicht so gut war, wo er dann wirklich mit voller Entschlossenheit reingegangen ist und dann nicht den Ball getroffen hat, sondern ich glaube, das Bein von Ndika, also der wird die Entschlossenheit gespürt haben. Also das war dann wirklich deutlich spürbar bei Demirovic, dass er dann doch entschlossen war.
Ganz kurz noch zu den Wechseln, weil es gerade immer wieder Thema ist. Also der VfB Stuttgart wechselte das erste Mal, glaube ich, so um die 70. Minute herum. Im Livestream hast du gesagt, Sebastian Hoeneß wechselt nicht vor der 72. Er strafte dich Lügen. Ja, es war sehr knapp. Und dann später kam noch Yannick Speit zu seinem Profidebüt. Also das ist ein Spieler, der eigentlich im zentralen Mittelfeld alle Positionen übernehmen kann. Das heißt Sechser, Achter, das kann er spielen. Er kann aber auch als Linksverteidiger eingesetzt werden, als Linksaußen. Also kann relativ viele Positionen bekleiden, aber am stärksten ist er schon da auf der Sechs. So sehe ich das. Er hat es auch ordentlich gemacht, da braucht man mit Sicherheit jetzt nicht wegen 9 Minuten komplett nochmal ins Detail gehen, wie gut jetzt Yannick Speit für die Zukunft sein könnte. Das reicht nicht aus, um da wirklich eine valide Einschätzung mit euch zu teilen. Nee, aber prinzipiell die Wechsel, was sagst du dazu? War das okay für dich oder würdest du sagen, nee, ich hätte mir da früher Impulse gewünscht oder andere Spieler? Gibt es für dich was an diesen Wechseln zu bemängeln?
Ja, wir hatten es ja gestern im Livestream gesagt, du hattest ja schon in der zweiten Halbzeit so nach einer Stunde das Gefühl, okay, das Spiel beruhigt sich so ein bisschen, Rom hat alles im Griff, dem VfB gehen die Ideen aus, gehen die Werkzeuge aus, um da nochmal für Bambule zu sorgen. Und ja, ich bin dann tatsächlich eher ein Freund davon, so nach 60 Minuten zu wechseln, um halt nochmal eine halbe Stunde zu haben, aber ich bin kein Trainer, also das wird schon aus Sicht von Sebastian Hoeneß Sinn gemacht haben. Und es war ja auch nicht so, dass die Bank jetzt von Spielern strotzte, wo man in Rom sagt, um Gottes Willen, hoffentlich wird der nicht eingewechselt, vor dem haben wir Angst. Also wir sind ja schon ein bisschen limitiert mit den vielen Jugendspielern, mit Verletzungssorgen dann so ein bisschen. Ja, und dann waren es Demirovic und Buonanni wahrscheinlich noch dann die Spieler, von denen man am ehesten denkt, sie bringen noch mal einen offensiven Impuls rein. Das hat, glaube ich, auch sogar funktioniert. Also wir haben über Demirovic Chancen gesprochen, also die waren tatsächlich da. Buonanni, finde ich, hat es auch jetzt gar nicht so schlecht gemacht, aber das verpuffte auch relativ schnell wieder.
Ja, mir fällt es echt auch schwer, da groß zu kritisieren. Ich weiß eben nicht, wie weit ist Medo? Wie viele Minuten kann er spielen auf diesem Level? Wie wichtig ist er vielleicht mit Hinblick auf das Gladbach-Spiel? Kann ich nicht richtig einschätzen. Bei Badreddin fällt mir schon auf, ja, der ist gerade vielleicht nicht in seiner stärksten Verfassung, ja, aber man merkt natürlich auch bei ihm, was da noch alles so schlummert. Also technisch ist der herausragend, der bringt einen gewissen Zug mit ins Spiel. Das kann er nicht immer so ausspielen, aber das... Die Anlagen hat er, das will ich eigentlich sagen. So, und ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Also, da sind jetzt nicht irgendwelche Spieler auf der Bank, wo ich jetzt von ausgehe, okay, wenn du den bringst, dann dreht sich aber das Spiel nochmal. So wie wir es ja über Chris Führig zum Beispiel gegen Ende der Rückrunde immer wieder gesagt haben. Und da fehlt ja natürlich so ein Tomasch. Das ist so ein Spieler, den kannst du nochmal reinbringen. Vielleicht ist auch ein Assignor von der Bank stärker als von Beginn an. Also viel schlechter kann es ja fast nicht laufen, wenn ich jetzt das Spiel als Maßstab heranziehe. Und ja, ich verstehe natürlich, dass man sich dann wünscht, irgendwie der Lauri Penner kommt rein und dreht für uns das Spiel oder wer auch immer, ja. Also kannst ja egal, wen du dir jetzt da aussuchen willst, von den Jungen gönnen würde ich es ja allen. Aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich gucke mir die Spiele der U21 sehr regelmäßig an und ein Stück weit kann man dann schon einschätzen, welche Qualitäten hat ein Spieler und ich sehe jetzt nicht, dass da seit El Mala bei uns irgendwo gerade in der dritten Liga mehr oder weniger vergessen wird. Das sehe ich gerade nicht. Deswegen kann ich die Wechsel schon verstehen. Und klar, wir müssen das jetzt mal im Blick behalten. Vor allem, wenn dann Spieler zurückkommen, Sebastian Hoeneß mehr Optionen hat. Ob er dann in solchen Spielen, die so knapp sind, weiterhin eher spät wechselt. Es ist grundsätzlich so, dass Sebastian Hoeneß eher spät wechselt, muss man dazu sagen. Aber wenn er dann wechselt, ob dann auch endlich mal wieder ein gewisser Impact reinkommt.
Ja, was ich mir halt wünschen würde, ist, dass du auf der Bank halt Spieler hast, die einfach nochmal andere Assets mit reinbringen. Weißt du, dass du jemanden hast, wo du sagst, den bringst du rein und der geht ins 1 gegen 1 und kann da was machen. Du bringst einen Spieler rein, du hast vielleicht noch einen Stürmer, der ist halt 1,97 groß und dann kannst du halt Flanken regnen. Oder du hast einen Spieler, wo du weißt, der hat einen guten Distanzschuss. Und diese Spieler haben wir halt nicht. Und in so einer Phase, finde ich, ist da auf der Bank klar noch gutes Personal, aber kein Spieler, wo du sagst, okay, der kann dem Spiel jetzt nochmal eine andere Facette geben. Das ist halt nicht der Fall.
Ja, so ein Ansa wäre vielleicht gut gewesen, dass der nochmal mit Dampf nach vorne gehen kann. Ja. Ein Tor müssen wir noch ganz kurz besprechen. Das zweite für die Römer. Gut, also auch hier wieder Hendricks und Spalt verteidigen da einen Spieler draußen auf dem Flügel, kriegen das nicht hin. Okay, danach hast du weitere Möglichkeiten, das ganze Ding irgendwie zu verhindern. Karasor ist mir zu passiv. Klar, auch hier wieder, ich kann die Bewegungen der Roma kann ich jetzt hier besonders herausstellen und kann sagen, das machen sie aber auch toll. Aber der VfB macht es halt eben auch besonders schlecht, muss ich sagen. Der Rückraum schlecht verteidigt, zu wenig Bewegung bei uns. Es war alles sehr passiv, nur am Reagieren, kein Agieren. Und auf diesem Level sind das halt die Details, die entscheiden am Ende. Und dann fällt ein Tor gegen dich und auf der anderen Seite kriegst du den Ball selber nicht rein. Und ich sag's nochmal, das sind die Details, auf die kommt's an. Mehr habe ich zu diesem Gegentor nicht zu sagen, Sebastian.
Nee, und ich glaube, Rom wäre auch mit dem 1-0 glücklich in den Schlusspfiff reingegangen. Also die wollten nicht mehr unbedingt ein Tor schießen, aber dann verteidigst du es halt ein bisschen luftig und dann denken die sich auch, boah, komm, die lassen uns nochmal, dann machen wir noch eins halt. Ne? Aber ich glaube, ein 1-0 wäre für Rom auch ein Traumergebnis gewesen und wir haben sie dann quasi so ein Stück weit zum 2-0 in der 93. genötigt.
Ja, und dann sind wir beim Fazit und ich glaube, man kann es schon raushören. Wir sind beide enttäuscht, dass der VfB da nichts mitgenommen hat. Du kannst da was mitnehmen, scheiterst am Ende natürlich an der Chancenverwertung. Ich habe aber auch schon gesagt, auf der anderen Seite darfst du dir in Topspielen einfach nicht so viele Fehler erlauben. Ja, und die Fehler macht der VfB teilweise auch in der Bundesliga. Da sind die Gegner dann halt andere, die nutzen die nicht so gut. Eine Topmannschaft wie Rom bestraft dich sofort. Ja, und da müssen wir natürlich klar bleiben in der Analyse und auch sagen, selbst wenn du halt gegen schwächere Gegner in der Bundesliga die Spiele dann immer noch gewinnst, bleibt das ein Problem. Zumindest wenn du einen neuen Entwicklungsschritt gehen willst oder wie gesagt ein neues Plateau erreichen willst. Und ich möchte da auch nochmal die Standards mit reinnehmen. Auch da sehe ich einfach jetzt nicht unbedingt die Entwicklung, die es vielleicht braucht, um dann hinten raus auch nochmal eklig so einen Punkt zu ziehen. Ja, also es gibt ja genügend Mannschaften, die haben diese Qualität. Da weißt du, okay, wenn die jetzt nochmal Standards bekommen, musst du bibbern. Und beim VfB ist das immer eine Chance für den Gegner, einen guten Konter zu landen. Und das stört mich ein Stück weit. Ja, und ich sag das vorhin ja auch schon, du brauchst einfach eine kollektiv sehr hochwertige, sehr qualitative Leistung, um in solchen Spielen was mitzunehmen. Und dann ist es halt ein Problem, wenn du nur Nübel, einen Hendricks und einen Jeltsch in Normalform dabei hast. Mit Abstrichen muss man natürlich auch Atakan Karasor und Chabot, vielleicht auch Jamie Leveling loben, der engagiert war, aber am Ende dann natürlich nicht besonders effizient. Ja, aber der Rest blieb hinter den Erwartungen zurück. Das muss man einfach so sagen. Ja, und dennoch viel Negatives heute von uns, von mir insbesondere. Dennoch möchte ich sagen, der VfB wurde hier nicht hergespielt. Er scheiterte hauptsächlich an der Chancenverwertung. Ja? Und genau deshalb bin ich so frustriert. Genau das ist es.
Ne? Wir haben ja das Spiel gegen Bergamo im vergangenen Jahr angesprochen. Und da gehst du halt aus dem Spiel raus und denkst, okay, wir waren halt chancenlos. Die waren klar die bessere Mannschaft. Wir hatten eigentlich keine Möglichkeit, das mit dem Leistungsstand, den wir haben, zu gewinnen. Und dann kann man das auch, ich jedenfalls, relativ gut abhaken. Aber hier gehst du aus dem Spiel raus und denkst, okay, wir waren nicht an unserem Leistungslimit, aber trotzdem hat die Leistung gereicht oder hätte reichen können, um einen Punkt mitzunehmen. Und deswegen habe ich mein Fazit bei Spiegel Online geklaut. Enttäuscht, genervt, traurig, Stuttgart muss wohl in die Playoffs.
Also das können wir vielleicht auch noch ganz kurz mitnehmen. Tabellarisch ist es so, der VfB liegt jetzt auf Platz 13, hat 12 Punkte. Platz 8 hat aktuell Betis Sevilla inne. Die haben 2 Punkte Vorsprung. Und da liegen natürlich eine Menge Mannschaften zwischen uns und diesem wunderschönen 8. Platz. Und ich glaube, das wird nichts mehr, Sebastian. Ich weiß, es gibt Konstellationen, die dazu führen könnten, dass der VfB noch in das Achtelfinale direkt einziehen kann. Aber ich habe mir hier mal einen Tweet rausgeklaut von Noah Platschko, den von uns geschätzten Noah Platschko, muss man an der Stelle sagen.
Eben jener, ja.
Genau, und der hat ja mal aufgeschlüsselt, und vielleicht kannst du das mit uns teilen, was passieren müsste, damit der VfB Stuttgart dann doch noch ins Achtelfinale einzieht und die Playoffs auslassen kann.
Also, Rangers gegen Porto, da sollte es
unentschieden
ausgehen? Okay. Feyenoord gegen Betis müsste auch unentschieden ausgehen. Celta Vigo gegen Belgrad müsste unentschieden ausgehen. Lyon gegen PAOK müsste unentschieden ausgehen. Malmö und gegen Genk müsste unentschieden ausgehen. Nottingham muss gegen Budapest gewinnen und Athen müsste gegen die AS Rom gewinnen. Also so könnt ihr mal euren Tippschein ausfüllen. Dann gibt es nicht nur geile Quote, sondern auch ein direktes Weiterkommen für den VfB.
Also es wird kompliziert und wir haben ja gestern auch mal den Tabellenrechner angeworfen bei uns im Stream, haben relativ schnell festgestellt, okay, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Vielleicht ist das einzig Gute an den Playoffs, dass der VfB Stuttgart nochmal Einnahmen durch ein weiteres Heimspiel generieren kann. Ansonsten nehmen wir es halt so, wie es kommt. Gut, Sebastian, lass uns mal die Punkte vergeben, weil auch das müssen wir tun. Mhm. Spieler des Spiels wurde laut Community, hast du eine Ahnung, eine Vermutung?
Schwierig. Finn Jeltsch, das wäre meiner.
Ohne Punkte von der Community.
Skandal.
Tatsächlich hat Atakan Karasor mit 91 Stimmen die 3 Punkte abgesahnt. Ganz, ganz knapp vor Ramon Hendricks mit 87 Stimmen, der 2 Punkte bekommt. Und jetzt die Überraschung, Yannick Spalt, ein Punkt, 75 Stimmen.
Sehr gut, sehr gut. Also nicht nur Profidebüt, sondern auch STR-Spieler des Spiels-Debüt. Sehr schön.
Ja, ich glaube, dass sich manche schwer damit taten, Spieler zu bepunkten bzw. eine Stimme zu geben, weil sie insgesamt, ähnlich wie wir, frustriert waren nach diesem Spiel. Wie hast du dich entschieden?
Ich habe schon gesagt, Finjeltsch fand ich richtig stark und auch überraschend offensiv. Und ich habe mir mal seine Heatmap angeguckt und da gibt es den roten Fleck. Und dieser rote Fleck ist in der gegnerischen Hälfte, was ich echt spannend finde. Also wirklich jenseits der Mittellinie. Und also ich fand ihn richtig stark. Ich habe mir mal tatsächlich mal die Zahlen angeguckt. Der hatte eine 95-prozentige Passquote. Die Hälfte seiner Pässe hat er in der gegnerischen Hälfte gespielt. Auch das mit einer Passquote von 92%. Und er hatte ein erfolgreiches Dribbling. Finde ich wirklich spektakulär für eine Defensivkraft. Also 3 Punkte kriegt Finjeltsch deswegen von mir. 2 Punkte habe ich tatsächlich Jeff Chabot gegeben, weil ich habe jetzt ihn auch relativ fehlerlos gesehen. Er war da hinten wieder super solide. Ich finde, an den Gegentoren hat er wenig bis gar keine Aktien gehabt. Also Jeff Chabot bekommt von mir 2 Punkte. Und 1 Punkt gebe ich Alex Nübel. Also der hat gehalten, was er halten konnte. Hat eine große Chance der Römer zunichte gemacht. War jetzt keine Highlight-Paraden und so weiter, aber erneut ein solides Spiel von ihm. Und er ist tatsächlich gerade, finde ich, ganz gut in Form. Ich kann mich an seinen letzten, nicht nur Fehler, sondern auch irgendwie Unsicherheit, die liegt schon lange zurück. Also Alex Nübel ist aktuell eine Bank.
Also den Punkt gebe ich Alex Nübel auch, kann ich schon mal sagen. Den fand ich, wie gesagt, in diesem einen Moment kurz vor der Halbzeit, nachdem das 1-0 gefallen ist, extrem wichtig. Ansonsten kann ich ihm auch wenig Vorwürfe machen. Hier und da mal einen guten langen Ball gespielt, der auch ankam. Asignon hat dann oft Bälle wieder vertändelt, nachdem er sie eigentlich gut runtergenommen hat. 2 Punkte gebe ich Finjeltsch, weil den fand ich wirklich gut. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand auch Ramon Hendricks wieder gut. Ich habe vorher mal geschaut, der hat gar nicht so viele Zweikämpfe gewonnen. Nichtsdestotrotz habe ich viele Situationen in Erinnerung, wo er einfach die Bälle gut abläuft, wie er gut zustellt. Also den fand ich ordentlich, beziehungsweise gut, würde ich fast schon sagen. Und den letzten Punkt, den ich noch übrig habe, den kriegt von mir Atakan Karasor. Weil auch da muss ich sagen, es war eine solide Leistung von Atta. Das wird nie der Spieler sein, der progressiv nach vorne geht, der vertikal Bälle in die Schnittstelle spielt. Das passiert ab und zu, aber das ist definitiv nicht eine seiner Qualitäten. Aber das muss man schon sagen, also Atakan Karasor war von den Spielern im Mittelfeld für mich eigentlich der Stärkste. Und deswegen wollte ich ihm diesen Punkt noch geben. Ganz kurz wollen wir auch noch über die Situation sprechen, die sich den VfB-Fans vor Ort dargestellt hat. An der Stelle erstmal Props an alle, die da waren. Ihr wart laut, man hat euch gehört.
Oh ja,
man hat es
sehr gut gehört.
Ja, das war schon krass. Wir haben es gestern nicht so ganz hören können, weil wir die Atmo, also sprich den Ton von RTL, nicht so laut drehen konnten. Aber ich habe es mir heute nochmal angeguckt und es war richtig laut. Wurde auch gewürdigt vom ESPN-Kommentator, der gesagt hat, dass das ein wirklich sehr, sehr starker Auswärtsblock ist, der sich hier in Rom einfindet. Und das wäre nicht normal, weil eigentlich würde man immer nur die Roma hören. Also Props gab es international. Aber es gab leider auch wieder Vorfälle, die wir erstmal nur streifen wollen, weil da wird sich mit Sicherheit jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen mehr Klarheit ergeben. Also zunächst ging es ja damit los, dass bereits am Mittwoch Rom-Fans, vermeintlich Rom-Fans, Stuttgart-Fans in einer Bar angegriffen haben sollen, beziehungsweise das ist eigentlich von genügend Quellen inzwischen bestätigt. Also es gab einen Vorfall in einer Bar, da kam Italiener, lass es mich mal so sagen, weil wir wissen es natürlich nicht genau, ob die jetzt Anhänger der Roma waren oder nicht, aber es kamen halt Menschen vermummt mit Motorradhelm etc. in diese Bar oder versuchten in diese Bar zu kommen, um dann VfB-Fans anzugreifen. Es war wohl so, dass die Security vor Ort da sehr gut reagiert hat, sofort die Bar geschlossen hat und eben dafür gesorgt hat, dass keine Angreifer in diese Bar reinkommen. Nichtsdestotrotz wurden 2 VfB-Fans zumindest leicht verletzt. Das soll nicht sein, das finde ich scheiße. Ich habe jetzt heute einen Artikel gelesen, da wird davon ausgegangen, dass das mal so eine Ansage war der Römer, so nach dem Motto, uns gehört hier die Stadt. Ich weiß nicht, ob wir so eine Ansage brauchen. Also bislang haben sich VfB-Fans überall gut verhalten, sich nicht zu Schaden kommen lassen. Es ist halt zum Kotzen, wenn du als normaler Auswärtsfan unterwegs bist und mit solchen Vorfällen rechnen musst. Aber offensichtlich gehört das international für manche dazu, Sebastian.
Ja, schade drum, ne? Wir hatten es ja gestern auch kurz thematisiert. Wenn schon Behörden und Polizei es den Fußballfans das Leben schwer machen, dann wäre es ja schön, wenn man halt als Auswärtsfan in der Stadt so behandelt wird, wie auch die Heimfans auswärts behandelt werden möchten. Wenn man sich als Fußballfans untereinander auch noch so auf den Geist geht, also um es ganz, ganz harmlos auszudrücken, weil das ist ja weitaus mehr als nur auf den Geist gehen, sondern da geht es ja um Körperverletzung, dann ist das halt nicht gut. Und es führt ja dazu, dass viele Fans einfach sagen, das gebe ich mir halt nicht mehr, ne? Also ich muss vor der Polizei aufpassen, ich muss vor gegnerischen Fans aufpassen. Also warum soll ich das mir überhaupt dann machen? Warum soll ich viel Geld ausgeben, um irgendwo hinzureisen? Dann gucke ich es mir doch lieber vorm Fernseher an, wobei das ja genau der Impuls ist, den glaube ich auch viele wollen, weil gerade auch in Italien die Auswärtsfans ja am liebsten wahrscheinlich gar nicht gesehen sind. Ja, also es ist eine Entwicklung, die ist echt traurig.
Ja, und bisweilen musst du dich auch noch, ja, wie Vieh behandeln lassen. Ja, also auch das sollten wir vielleicht noch kurz thematisieren. Da muss ich noch ein paar Gespräche führen. Aber es war wohl so, dass auch der Transport zum Stadion und vom Stadion wieder zurück zum Bahnhof nicht so funktioniert hat, wie man das sich eigentlich vorgestellt hat. Also lange, lange Wartezeiten für alle VfB-Fans. Wenig Klarheit, was jetzt Phase ist. Einfach keine gute Situation. Es wird davon berichtet, dass man bis zu 4 Stunden warten musste an diesem Treffpunkt, an diesem Fan-Meeting-Point, bis man dann endlich mal Richtung Stadion kam, beziehungsweise am Stadion ankam. Das sind natürlich einfach, also das kann halt nicht sein. Also sorry, also da habe ich auch kein Verständnis mehr dafür. Noch krasser war es dann wohl bei der Rückreise. Ja, da fehlten dann auf einmal Shuttlebusse. Also da kam man raus und gab keine Shuttlebusse. So, Dann wurde halt gesagt, okay Leute, ihr müsst jetzt auf die Öffis zurückgreifen. Natürlich geht das alles, aber es ist halt einfach scheiße. Also so sollte es halt einfach nicht laufen, dass du als Fußballfan, der einfach nur ein Fußballspiel gucken möchte, dass du vor dem Spiel 4 Stunden lang drangsaliert wirst, nach dem Spiel dir irgendwie dann noch Möglichkeiten erarbeiten musst, dass du wieder nach Hause kommst, das ist doch scheiße, Leute. Also nochmal, der VfB und seine Fans, die verhalten sich bei Auswärtsfahrten wirklich immer vorbildlich. Also was soll das? Ich habe nur noch eine Conclusio und das ist, man möchte auf Teufel komm raus Auswärtsfans nicht mehr in der eigenen Stadt haben und macht's denen so schwer, dass sie irgendwann genervt sagen, weißt du was, komm, macht euren Scheiß alleine, ich gehe da nicht mehr hin. Aber damit killt ihr den Fußball. Denn ohne Scheiß, selbst Rom-Anhänger haben gestern in den höchsten Tönen von uns VfB-Fans gesprochen, weil wir laut waren, weil wir Stimmung gemacht haben, weil wir freundlich waren. Es gab da keinerlei Probleme, nur Anerkennung. Das ist Fußball, was wir da auf den Rängen erleben. Das gehört dazu. Das ist das, was ich miterleben möchte als Fan. Ich möchte dabei sein, neue Kulturen, also es ist jetzt nicht eine komplett weirde Kultur, neue Kultur, aber es ist halt was anderes, neue Fankulturen. Das möchte ich alles miterleben dürfen. Und das ist uns immer mehr vergönnt. Und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ihr killt damit den Fußball. Es ist einfach so. Es nervt mich, Sebastian.
Ich kann mich ja nur anschließen.
Dann, Sebastian, lass uns auf den nächsten Gegner blicken, denn das ist das Schöne an englischen Wochen. Du kannst ja sofort wieder etwas gut machen.
Mhm, das stimmt.
Und es geht nach Gladbach. Wie immer beginnen wir mit einem kleinen Serviceblock. Gespielt wird am Sonntag um 15.30 Uhr, heißt für euch, The Zone überträgt das Spiel und natürlich das VfB-Radio ist auch wieder mit dabei. Klickt mal rein, hört euch das Ganze an, finde ich immer ganz gut. Wettertechnisch ist es eigentlich ähnlich wie hier bei uns, das heißt, es wird relativ frisch sein mit 1 Grad. Das einzig Gute ist, es soll trocken bleiben. Wer auswärts anreist, wird in der Regel, glaube ich, mit dem Zug fahren und kommt dann in Mönchengladbach-Ried an. Und von dort fahren Shuttlebusse zum Stadion. Das Gute ist, wenn ihr eine Eintrittskarte habt, dann ist die Hin- und Rückfahrt vom Bahnhof hin zum Stadion inkludiert. Solltet ihr dennoch mit dem Auto anreisen, gibt es eine gute Nachricht, denn direkt am Stadion gibt es genügend Parkplätze P4 bis P8. Das ist die Zieladresse, kostet allerdings 7 Euro. Dafür kommt ihr dann zu Fuß zum Stadion. Ja, Sebastian, Rewind haben wir heute nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Dominik los ist. Also ich hoffe, ihm geht's gut, aber es kam kein Rewind oder ich habe es übersehen. Wir können also gleich direkt über den Gegner sprechen. Und da frage ich dich natürlich, was hast du denn von Gladbach in dieser Saison so mitbekommen?
Ja, ich habe mitbekommen, dass sie einen kompletten Fehlstart in die Saison reingelegt haben und dann schon nach dem 3. Spieltag, und das war ja die Niederlage bei uns, den Trainer rausgeworfen haben. Und ich sag mal so, ich glaube, wenn du von deinem Trainer so richtig überzeugt bist, dann hältst du vielleicht ein bisschen länger durch als nur 3 Spieltage. Aber sei es drum, nach dem 3. Spieltag den Trainer getauscht, hat aber auch nicht viel geholfen, denn nach 8 Spieltagen waren sie Tabellenletzter. Und ich glaube, der erste Sieg gelang dann am 9. Spieltag. Dann gab es so ein kleines Zwischenhoch mit 13 Punkten aus 6 Spielen und Platz 10. Aber ich glaube, in so letzten Spielen haben sie wieder ein bisschen geschwächelt. Aber wenn wir jetzt die Bayern mal ignorieren, dann haben sie den zweitbesten Torschützen der Liga im Kader, nämlich Haris Tabakovic mit 9 Treffern. Und mit seinen 9 Treffern ist Tabakovic übrigens an 48% aller Gladbacher Treffer beteiligt. Und da würde ich mal sagen, Jeff Chabot, bitte übernehmen Sie.
Oh ja, also das wird ein hitziges Duell und vielleicht auch ein schönes, hoffentlich aus unserer Sicht ein sehr schönes. Ja, ich habe ja in unserer Restrundenvorschau noch gesagt, Gladbach habe sich stabilisiert. Das würde ich dann schon nochmal revidieren wollen. Die haben aus den letzten 5 Spielen 4 Punkte geholt mit einem Torverhältnis von 6 zu 10. Und ja, da war dann der BVB und Hoffenheim dabei. Aber gegen Wolfsburg ein 1:3 eingeschenkt zu bekommen, ist nicht so ruhmreich. Gegen den HSV müssen sie eigentlich 0:3 verlieren, hatten da ein bisschen Glück, dass die Hamburger ihre Chancen nicht nutzten. Davor gab es eine gute Phase, hast du schon gesagt, mit hohen Siegen gegen St. Pauli, Köln und Heidenheim. Aber Siege gegen Teams, die um internationale Plätze mitspielen, gelang Gladbach bislang noch nicht. Ja? Also das ist jetzt keine stabile Mannschaft. Das möchte ich, wie gesagt, nochmal klarstellen. Ja? Zu Hause gab es in 9 Spielen nur 2 Siege, auch hier 17 Gegentore. Das ist dann eher unteres Bundesliga-Drittel, würde ich sagen. Und mit Platz 11 sind sie davon ja auch nicht weit entfernt. Also gerade mal einen Platz. Ja? Also das passt dann schon. Dennoch möchte ich sagen, man muss Gladbach schon ernst nehmen, denn was sie auch geschafft haben, das hat mich echt überrascht, sind 8 Spiele zu 0. Und bessere Mannschaften gibt es da nicht so viele. Also nur Leipzig und Dortmund sind dann noch besser bzw. gleich gut. Der VfB spielte 6x0. Also es ist offensichtlich so gegen Gladbach, entweder triffst du gegen die gar nicht oder du schießt sie ab.
Ja, ich nehme Letzteres dann am Sonntag gerne.
Absolut, ich hätte auch mal wieder Lust, dass der VfB effizient die Tore macht. Aus dem Pokal sind sie auch schon raus. Und wenn man da mal guckt, was Eugen Polanski jetzt mit Gladbach so macht, ja, da fällt es schwer, wirklich ein richtiges Gefühl für die Mannschaft zu entwickeln. Ja, weil grundsätzlich, muss ich sagen, ist die Kaderzusammenstellung ja eigentlich nicht verkehrt. Ja, du hast ja einen Kader mit einem guten Mix, wie ich finde, aus entwicklungsfähigen Spielern. Da gibt es Luca Netz, Skelly, Reyna kann man vielleicht auch noch dazu zählen. Kastrop ist einer. Dann hast du erfahrene Spieler wie Elvedi, Tabakovic hast du schon angesprochen. Neuhaus ist mit Sicherheit auch schon sehr erfahren, Honorar sowieso. Also eigentlich müsste es ja dann an der Spielerqualität liegen oder vielleicht an der Spielidee, dass Gladbach nicht besser dasteht. Ja. Polanskis Fußball ist ja ein strukturierter, würde ich sagen, aber nicht extrem radikal in Sachen Positionsfußball. Er hat klare Zonen, viel Arbeit gegen den Ball und ein Fokus liegt auf vertikale Anschlussaktionen nach Ballgewinn. Da gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Die Grundformation ist meistens ein 3-4-2-1. Haben wir jetzt auch gegen Rom übrigens gesehen. Also vielleicht können wir da irgendwelche Erkenntnisse mitnehmen. Im Aufbau hast du halt mit Elvedi einen Spieler, der relativ viel Ruhe reinbringen kann. Auf der anderen Seite hast du Dix, der eher diesen progressiven Part einnimmt. Dann geht aber schon der Fokus raus auf die Flügel, wo oft mit Überladungen gearbeitet wird. Netz und Skelly agieren als Wingbacks, Honorar kippt dann links ab, kann aber auch mal rechts auftauchen, da sollten wir dann ein Auge drauf haben und dann hast du Kastrop, Neuhaus oder Reitz, die dann immer mal wieder im rechten Halbraum unterstützen, je nachdem wer eben spielt. Ja und gerade die beiden Wingbacks, also Netz und Skelly, die können theoretisch schon richtige Waffen sein, weil sie dir Breite geben und immer wieder in viele Flanken- oder Cutback-Situationen kommen. Das kann unangenehm sein, ja, ist aber natürlich ein ganz anderes Level als zum Beispiel jetzt die Römer am Donnerstag. Honorar, den wirst du auch noch kennen, mit seiner Dynamik, mit seinen Facetten, ist auf jeden Fall eigentlich der Unterschiedsspieler, der Kreativitätsspieler, der immer wieder anstößt und gefährlich wird. Das ist so auch der Spieler, vor dem habe ich am meisten Respekt. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber das ist so schon der, der nochmal heraussticht aus dieser Mannschaft, neben Tabakovic.
Genau, ich wollte gerade sagen, also er und Tabakovic, der halt ein unfassbar guter Kopfballspieler ist, da muss man dann wirklich auch versuchen, Flanken gar nicht erst zuzulassen, weil wenn er da irgendwie an den Ball kommt, also es wird, glaube ich, viel Arbeit für Jeff Chabot werden, aber auch Honorar mit seiner Dynamik, da haben sie wirklich zwei Spieler, vor denen wir wirklich oder aufpassen müssen.
Du hast mit Neuhaus eine gewisse Kreativität, der ist jetzt auch ein Stück weit wieder rehabilitiert, muss man sagen. Da gab es ja durchaus interessante Aussagen in der Sommerpause. Und er war auch nicht so zufrieden unter Seoane, was die Spielzeit angeht. Unter Polanski sieht das deutlich besser aus. Du hast dann dahinter noch Spieler wie Engelhardt, Reitz, die dann vielleicht eher durch die hohe Laufbereitschaft und das gute Gegenpressing auffallen. Also wichtig gegen den Ball sind, Arbeiter sind, würde ich mal so sagen. Und die passen dann ein Stück weit natürlich in die Idee von Polanski. Das heißt, sie bringen Intensität, Kompaktheit und sie können es dir wirklich schwer machen. Und so erklärt sich für mich auch der Wert mit 8 Spielen ohne Gegentor, weil die Jungs schon die Qualität mitbringen, dir ja Probleme zu bereiten. Im Spielaufbau, deinen vielleicht kontrollierten Spielaufbau richtig zu stören. Es ist auch in diesem Spiel wieder Kreativität, Dynamik, Balltempo gefragt. Ansonsten wird es super schwer gegen Gladbach, ja, einfach zu Chancen zu kommen. Also sie haben diese Qualität, ich möchte es nochmal sagen, ja. Gegen den Ball, um das nochmal ein bisschen aufzudröseln, ist es meist ein mittelhohes Pressing von Gladbach. Situativ ist es auch mal höher, aber eher gegen Gegner, die für unsauberen Aufbau bekannt sind. Das kann der VfB ja eigentlich nicht von sich behaupten. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie uns so ab Mittellinie ein bisschen davor empfangen werden. was auch immer ein Plan ist, man versucht den Gegner auf die Flügel zu lenken, um dort dann eben mit den Außenverteidigern und den Flügelspielern zu doppeln. Wenn sie den Zugriff haben, ist der Plan dann schon auch, das Tempo nach Ballgewinn zu erhöhen. Aber Gladbach ist keine Vollgas-Umschaltmannschaft. Das habe ich jetzt noch nicht erkennen können. Ja, also sie gehen dann eher gerne mal zurück in den kontrollierten Aufbau. Das begünstigt natürlich dann wieder ein gutes Gegenpressing. Ja? Sprich, da kommt der VfB eigentlich mit seiner Stärke voll zur Geltung. Das heißt, nach Ballverlust direkt ins Gegenpressing gehen, da bekommt Gladbach auf jeden Fall Probleme. Ja, also das sollten wir ausnutzen, dass sie da eher ein bisschen zurückhaltender sind. Was mir grundsätzlich aufgefallen ist, die Abstände zwischen Mittelfeld und Abwehrkette sind bei Gladbach phasenweise deutlich zu groß, was natürlich dann den Gegnern erlaubt, sich zwischen den Linien festzusetzen, gute Bewegungen dort irgendwie hinzubekommen. Wir haben dann ja Optionen mit Dennis Undav, der das zum einen gut kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass Bilal eine Option sein wird. Mhm. Da sprechen wir nachher noch drüber, wie wahrscheinlich das ist, dass er von Beginn an spielen kann. Sollte das nicht der Fall sein, kann ich schon mal sagen, gehe ich fest davon aus, dass er im Laufe der Partie reinkommen wird. Für den VfB wird es meiner Meinung nach einige Gladbacher Schwachstellen geben, die man attackieren kann. Bei Gladbach bietet sich ein klarer Pressing-Trigger, also Anspieler auf Dix oder abkippende Sechser, da kannst du direkt draufgehen. Dix ist auch nicht der sicherste mit Fuß am Ball. Auch bei Rückpässen auf Nikolas lohnt es sich durchzulaufen, Druck zu machen. Das wäre dann was für Ermedin Demirovic, würde ich jetzt so sagen. Dann hast du hinter den hochstehenden Außenverteidigern immer wieder Räume. Ja, also das machen die nicht so gut wie die AS Rom. Ja, da haben sie Probleme, weil Gladbach im eigenen Ballbesitz sehr hoch schiebt und nicht schnell genug zurückkommt. Und dementsprechend gilt auch hier nach Balleroberung im Mittelfeld sofort in die Halbräume. Hinter Netz, hinter Skelly spielen. Nicht erst quer. Ja, also da müssen wir klar in den Aktionen bleiben, das ganze Ding durchziehen. Erste Aktion, Ballgewinn, vertikal, ist angesagt. Ja, Gladbachs Flügelstürmer sind in der Rückwärtsbewegung auch nicht konsequent. Das heißt, die Außenverteidiger, die Wingbacks, kriegen relativ wenig Unterstützung von den Flügelspielern. Und das muss der VfB zu nutzen wissen. Also da bin ich einfach jetzt mal optimistisch und sage, egal wer da auf dem Flügel steht, wir sind da besser und können Gefahr erzeugen. Ja, und da kann natürlich auch mal ein langer Ball eine Option sein. Ja, also Jeff hinten, der einen Diagonalball in diese Zone hinter die Außenverteidiger spielt, das kann funktionieren. Ja, und selbst wenn die Borussia das verteidigt, tut's ihnen ja weh. Ja, weil sie werden immer weniger Mut aufbringen, um hochzustehen, um die Außenverteidiger nach vorne zu schieben. Also allein damit hast du was gewonnen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir auch die zweiten Bälle gewinnen könnten und dann mit der zweiten Welle vielleicht gefährlich werden könnten. Ja. Mit Ball, das können wir so mitnehmen, Halbräume hinter die Wingbacks, konsequent attackieren, Zentrum überladen, schnelle Kombinationen, das ist gefragt, gegen den Ball, eher ein mittelhohes Pressing. Beim Aufbau Dix aufpassen, dass wir da vielleicht dann die richtigen Zugriffmomente hinbekommen und vielleicht können wir dann auch den Aufbau eher nach außen lenken. Ich sehe den VfB eben auf außen deutlich besser besetzt als die Gladbacher. Passwege zu den Zentrumspielern natürlich zustellen, super wichtig, weil da sind ein paar Jungs dabei, die können echt kicken, die können was initiieren. Deswegen wäre es gut, wenn wir die relativ früh aus dem Spiel rausnehmen und nach Ballverlust sofort natürlich ins Gegenpressing gehen, um Gladbachs Umschaltmomente zu killen, haben wir, glaube ich, auch ausgeführt. Also das wird, glaube ich, einige Male passieren, weil Gladbach wirklich gut in Sachen Balleroberung ist. Also sie erobern relativ viele Bälle, verlieren sie dann aber auch wieder. Und es wäre halt wirklich jetzt echt mal an der Zeit, dass der VfB diese Umschaltmomente auch nutzt. Wir haben nicht so viele Kontertore bislang erzielt. Liegt natürlich auch daran, dass wir oft den Ball haben. Aber die wenigen Momente, die müssen wir jetzt einfach dann mal konsequent zu Ende spielen und uns das Leben nicht so verdammt schwer machen. Mhm. Also ich möchte jetzt einfach einen entspannten Sieg gegen Gladbach. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist, Sebastian.
Ich würde mich auch sehr freuen. Und ich weiß nicht, ob mein Eindruck täuscht, aber ich habe Gladbach auch immer als eine Mannschaft wahrgenommen, die jetzt nicht unbedingt aus Mentalitätsmonstern besteht. Also von der Mentalität her und der Bissigkeit her wahrscheinlich eher kein Union Berlin. Deswegen glaube ich, wenn man halt früh zeigen könnte, dass man die bessere Mannschaft ist und das vielleicht auch im Scoreboard zeigen könnte, tut das wahrscheinlich ganz gut.
Es ist unter Polanski ein bisschen besser geworden, aber ich gebe dir absolut recht. Also das ist nicht Gladbach. Wirklich nicht. Gut. Schauen wir auf die Players to Watch. Und da bin ich natürlich wieder gespannt, wen du dir diesmal rausgesucht hast. Beim letzten Mal war es ja ein Spieler, der nicht allzu sehr in Erscheinung trat. Jedenfalls durch Tore.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten hat er eine gute Partie gemacht. Ich habe mir einen 22-jährigen Mittelfeldspieler rausgesucht, der in Düsseldorf geboren ist. Und zwar ist das Jens Castrop. Und ja, wer in Düsseldorf geboren wird und Fußballer werden will, der fängt natürlich wahrscheinlich erstmal kurz bei der Fortuna an, ist dann aber schon sehr früh gewechselt in die Jugend des ersten FC Köln und durchlief da eigentlich alles bis zur zweiten Mannschaft. Und von dort wurde er dann im Januar 2022 zum ersten FC Nürnberg verliehen, also Winterwechsel oder Winterleihe. Hat dann in der Rückrunde dieser Saison aber ganze 55 Minuten auf dem Platz gestanden. Also es hat sich noch nicht so ausgezahlt für ihn. Aber er ist dann noch eine weitere Saison in Nürnberg geblieben als Laie. Und 2022-23 war dann, würde ich sagen, seine Breakthrough-Season mit 29 Spielen, 2 Treffern, 2 Assists. Das ist relativ ordentlich für einen 20-Jährigen. Und hat sich auch der Club gedacht und ihn fest verpflichtet. In der Folgesaison lief es für ihn dann eigentlich genauso weiter. 27 Spiele, 2 Tore, 3 Assists und er blieb noch eine Saison in Nürnberg. 25 Spiele, 3 Tore, 4 Assists. Also man merkt, Jens Castrop liefert auf einem hohen Niveau verlässlich ab und das finde ich schon erstaunlich für so einen jungen Spieler, der dann ja doch auf einer neuralgischen Position unterwegs ist, denn er spielt zentral im Mittelfeld und das dann 3 Saisons wirklich in Folge richtig, richtig gut als Stammspieler. Und das weckt natürlich dann das Interesse von Bundesligisten, zum Beispiel von Mönchengladbach. Und die haben ihn dann vor der Saison geholt, ich glaube für 4 Millionen Euro. Und das läuft für ihn auch in der Bundesliga eigentlich genauso gut weiter. Er kommt auf 14 Spiele, eine Startelfquote von 56% und er hat 48% aller möglichen Spielminuten gesammelt. Also das finde ich jetzt für einen Bundesliga-Debütanten ja durchaus beachtenswert. Eine rote Karte und ein Tor hat er auch schon gesammelt. Und wenn man das alles so hört...
Übrigens, sorry, dass ich da jetzt nochmal reinkriege, aber das zeigt halt auch, wie Nürnberg arbeitet. Also das Wahnsinn, muss man ja mal sagen. Ja, also sie schaffen es immer wieder, Spieler auszubilden, die sofort in der Bundesliga funktionieren. Das ist schon beachtlich.
Ja, genau. Und er hat zum Beispiel auch mit Finn Jeltsch zusammengespielt in Nürnberg. Und ja, wenn man sich mal die Spieler so in Nürnberg anguckt, die jetzt alle in der Bundesliga aufploppen. Ich hatte ja mit Can Uzun auch einen, der aus Nürnberg kommt. Also das ist schon eine richtig gute Kaderspiel. Und ich habe neulich einen hervorragenden Podcast mit Hannes Wolf gehört. Und der hat auch gesagt, also ein Spieler, der mit Anfang 20 schon 2, 3 gute Zweitligasaisons gespielt hat, der wird mit 25 sicherlich ein okayer Bundesligaspieler sein. At least. Also die sind halt einfach gut dann, die Jungs. Und die können das dann. Und deswegen finde ich das auch spannend, dass dann so ein Spieler jetzt dann bei Mönchengladbach landet. Ich glaube, da haben sie ganz gut gescoutet und sich einen guten Spieler geholt. Und ich habe es eben schon gesagt, also der hat 3 Saisons eigentlich immer die gleichen Stats gehabt. Der ist halt super verlässlich und genau so spielt er eigentlich auch. Er ist so ein Workhorse im Mittelfeld, da variabel einsetzbar, aber meist zentral. Dann agiert er da als Box-to-Box-Spieler, hat eine hohe Intensität, eine hohe Mobilität und einen großen Pressing-Fleiß. Also er ist einfach unfassbar viel unterwegs, macht einfach viel, deckt weite Räume ab und bringt dann mit seinen Laufwegen auch Dynamik ins Spiel, auch ohne den Ball zu haben. Er ist nur 1,78 groß, aber trotzdem hat er eine robuste Physis, attackiert früh, arbeitet gut gegen den Ball und bleibt auch nach Ballverlusten eigentlich präsent. Der ist jetzt kein begnadeter Techniker, nicht besonders schnell, aber seine Stärke ist es, die einfachen Sachen richtig, richtig gut zu machen und das wirklich auf Dauer und immer wieder. Also seine Stärke, das ist wirklich das Gesamtpaket aus Laufleistung, Zweikampfstärke und ja, mentaler Wachheit, kann man vielleicht sagen.
Und klingt alles so ein bisschen auch nach Rocco Reitz Profil, finde ich. Das ist schon spannend. Also sie wollen offensichtlich mehrere so Charaktere in der Mannschaft haben, oder? Also weil Reitz ist
ähnlich, genau. Reitz ist ähnlich, ja. Und ich habe mal geschaut, also in der zweiten Liga, in der letzten Saison, lag Castrop bei allen zentralen Mittelfeldspielern zu den Top 25% in den Kategorien Tacklings, Pressingaktionen und gelaufenen Kilometern. Also der ist halt einfach immer unterwegs und immer da. Und alles das, was ich jetzt über ihn gesagt habe, hat man im Hinspiel nicht gesehen. Denn da wurde eingewechselt und er war der Spieler, der Schema zugeteilt war, als Schema das Tor getroffen hat, also den Kopfball gemacht hat. Und das Tor fiel ja nach einer Ecke und die Ecke resultierte aus einem Ballverlust von Castrop. Aber seitdem ist er, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Vielleicht musste er sich auch erstmal so ein bisschen adjusten in der Bundesliga. Aber das war sicherlich nicht sein bestes Spiel. Und jetzt kommt das, worauf du wahrscheinlich gewartet hast, noch ein bisschen Trivia zu Jens Castrop. Ich habe ja gesagt, dass er in Düsseldorf geboren wurde. wiederholte auch. Und er durchlief auch alle U-Nationalmannschaften Deutschlands bis zur U21, wo er 2024 debütierte. Aber im vergangenen Sommer hat sich Kastrop entschieden, in Zukunft für das Heimatland seiner Mutter aufzulaufen, nämlich für Südkorea. Und für Südkorea hat er jetzt auch schon 5 Spiele gemacht und hat dadurch auch gar nicht mal so schlechte Chancen, dieses Jahr im Sommer bei der WM dabei zu sein.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich für Südkorea...
Natürlich ist das der Grund, aber ich finde es ja cool. Und ich habe gelesen, er ist der erste Spieler, der für Südkorea aufläuft, der quasi kein reiner Südkoreaner ist. Also der erste mit verschiedenen Abstammungen, mit 2 Nationalitäten.
Ja, ich habe einen Spieler genommen, Sebastian, bei dem ist es ähnlich. Vor allem, was die Nationalmannschaft betrifft, komme ich gleich drauf zu sprechen. Ich habe mich für Kevin Dix entschieden. Und ich sag's gleich noch dazu, der wackelt ein Stück weit, weil der hat sich gegen den HSV vermutlich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Dementsprechend ist es unsicher, ob er am Sonntag überhaupt mitwirken kann. Ich habe die PK jetzt noch nicht gesehen von Eugen Polanski. Da wird er mit Sicherheit was dazu gesagt haben. Wenn ihr sie gesehen habt, habt ihr jetzt einen Wissensvorsprung. Aber ich nehme ihn trotzdem mit rein, denn er ist mir das erste Mal überhaupt aufgefallen durch sein Elfmetertor im Derby gegen Köln. Und dann habe ich so geschaut, Mensch, hat er schon gegen uns gespielt? Hat er. Er stand sogar 90 Minuten auf dem Platz, hat aber nicht einen Zweikampf geführt, dementsprechend auch keinen gewonnen und ist mir deswegen vermutlich nicht aufgefallen. Also Dix ist ein Innenverteidiger, der aber in der Abwehr eigentlich alles spielen kann. Der kam jetzt im Sommer ablösefrei aus Kopenhagen und ist bei Gladbach, muss man so sagen, einfach gesetzt. Geboren ist er in den Niederlanden, aber jetzt kommt's, er ist indonesischer Nationalspieler. Dann natürlich trainiert worden von Patrick Kluivert, der aber, weil er die WM-Quali verpasst hat, entlassen wurde. Voller Name übrigens von Kevin Dix Bakabessi.
Schön. Gut, ja.
Er spielte in der Jugendakademie bei Vitesse Arnheim, wurde da auch dann von Peter Bosch entdeckt, muss man sagen, und zum Profi gemacht. Dann ging es für ihn, weil er es richtig gut gemacht hat, zum AC Florenz. Die haben ihm sofort einen langen Vertrag gegeben, aber das lief es überhaupt nicht für ihn. Nach ein halbes Jahr ging es zurück nach Arnheim, da hat er sich wieder stabilisiert. Aber Arnheim hat sich dagegen entschieden, die Kaufoption, wenn es überhaupt eine gab, zu ziehen. Also sprich, der Spieler ging zurück nach Florenz, ging aber dann wieder in die Ehrendivisie und zwar zu Feyenoord Rotterdam. Da hat er ein solides Jahr gespielt, die hatten eine Kaufoption, haben sie nicht gezogen, also wieder zurück nach Florenz. Dort in der Sommerpause erstmal verletzt, war komplett raus, es stand eine weitere Leihe an zum FC Empoli. Er hat aber auch kaum gespielt, ja, lag auch an gesundheitlichen Problemen und du kannst dir denken, was dann nach einem Jahr passierte. Es ging zurück nach Florenz. Und er wurde wieder verliehen, diesmal nach Aarhus, nach Dänemark und dort nahm seine Karriere wieder richtig Fahrt auf. Ja, er blieb dort 2 Jahre, hat das richtig gut gemacht, wechselte dann 2021 fest zum FC Kopenhagen, der damals von Jes Torup trainiert wurde. Ja, und nach 4 Jahren Kopenhagen ging es dann nach Gladbach. Ja, also auch schon eine bewegte Zeit hinter sich, in Teilen nie Fuß gefasst. Jetzt also in Deutschland ist ein physisch starker Spieler mit einem soliden Passspiel, gute Tacklings, vielseitig einsetzbar, habe ich ja schon gesagt, aggressiv im Zweikampf, ist ein guter Balleroberer, aber auf jeden Fall muss er in Sachen Spielaufbau sich noch weiterentwickeln, wenn man das kann, ich glaube mit 29 Jahren. Wir werden es hoffentlich nicht am Sonntag erleben, aber vielleicht im Laufe der restlichen Saison. Verteidigungsstil würde ich eher als progressiv bezeichnen, ja, also das ist schon manchmal spektakulär, aber oft dann halt auch relativ sinnlos. Ja, also es ist schon spektakulär, ihn zu beobachten, weil er versucht halt wirklich dieses progressive Verteidigen, was zum Beispiel Waldemar Anton perfektioniert hat, an den Tag zu legen, läuft dann aber gerne mal ins Leere, dann ist hinten auf einmal die Kette offen und der Gegner kommt zu Chancen. Also ja, da kann man sich, glaube ich, noch ein bisschen besser anstellen, als es Kevin aktuell tut. Ja. Er schiebt eben gern aus der Kette raus, will dadurch natürlich auch Passwege attackieren, gelingt ihm mal und mal nicht. Also da hat er eine relativ große Streuung. Er ist, das hörst du schon raus, ganz klar ein Spieler mit erkennbaren Limitierungen. Also es fehlt auch am Tempo, ja, was gegen wendige, tiefstehende Stürmer immer wieder ein Problem für ihn ist. Dadurch ist er natürlich auch anfällig bei langen Bällen in seinen Rücken. Kann auch eine Möglichkeit sein. Ruhig mal von Alex Nübel so ein Ding nach vorne kloppen. Also vielleicht sehen wir Nübel mit der 3. Vorlage in einem Pflichtspiel für den VfB. Ich hätte nichts dagegen. Und was auch auffällt, ist, dass er bei gegnerischem hohem Pressing schon recht viele Fehler macht. Das ist eben diese Schwäche im Aufbau. Bei Ballverlusten der Gladbacher fehlt ihm auch immer mal wieder so ein Stück weit die Ruhe. Das heißt, da ist dann auch der klare Kopf nicht unbedingt sein Freund. Das heißt, er stürzt früh raus, fault dann gerne mal, ist insgesamt da sehr ungestüm. Ja, aber ich finde ihn halt trotzdem interessant, weil er bei Gladbach offensichtlich den Stammplatz innehat und mir bis zu diesem Tor gegen Köln einfach gar nicht aufgefallen ist. Deswegen vielleicht jetzt nicht der klassische Player to watch, aber mich hat der Spieler interessiert und ich dachte, dann teile ich das jetzt auch mal mit euch. Dann kommen wir zur Ausfallliste und da gibt es einige Fragezeichen, die wir wahrscheinlich hier nicht zu Ausrufezeichen abändern können. Angelo Stiller mit seiner Leistenverletzung, ich weiß es nicht. Wir müssen abwarten, was der VfB Stuttgart dann im Laufe des Tages in Sachen Pressekommuniqué so rausgibt. Vielleicht gibt es ein Update zu Angelo Stiller, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass der von Anfang an auf dem Platz steht. Wünschen würde ich es mir, ist es aber nicht besonders wahrscheinlich. Ähnlich sieht es bei Bilal Elkanus aus. Der ist jetzt nach dem Afrika-Cup zurückgekommen. Die Mannschaft hat heute nochmal in Rom trainiert, fliegt wahrscheinlich aktuell gerade zurück nach Stuttgart, trifft sich morgen, da soll dann auch Bilal dazu stoßen und dann wird entschieden, wie weit er schon ist. Rein kräftemäßig müsste das gehen, aber du hast natürlich diesen Flug. Vielleicht muss er auch ein Stück weit diese Niederlage beim Heimturnier noch verarbeiten, weiß ich nicht, aber Bilal, auch da müssen wir abwarten. Ist er ein Kandidat für die Startelf? Ich weiß es nicht. Für einen Kader ist das auf jeden Fall. Bei Luka Rakic ist es so, der trainiert mit der Mannschaft wieder mit nach seiner Muskelverletzung. Der könnte ein Kaderkandidat sein. Von Beginn an sehe ich ihn eher nicht. Auch Daxo trainiert wieder mit der Mannschaft mit. Der braucht aber noch ein bisschen länger als Rakic. Jedenfalls ist das, was man so mitbekommt vom VfB Stuttgart. Aber er ist auf jeden Fall wieder im Teamtraining. Das ist die gute Nachricht. Lazar Jovanovic ist davon noch ein bisschen entfernt, hat Rückenprobleme, könnte vielleicht nächste Woche wieder mitmachen. Beobachten wir. Und Thiago Tomás, auch mit Muskelverletzung raus, sollte kein Thema sein für kommenden Sonntag, weil auch er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Das sind alle Infos, die man jetzt haben kann. Kann sich natürlich noch was entwickeln. Wir hoffen natürlich nicht. Wir müssen jetzt auch gegen Gladbach wieder eine Startelf tippen, Sebastian. Das wird gar nicht so leicht, weil der ein oder andere Spieler, der jetzt gegen Rom gespielt hat, den muss ich nicht unbedingt von Beginn an wiedersehen am kommenden Sonntag. Auch weil er ein bisschen überspielt wirkt. Ich nenne da keine Namen. Aber durch die drohenden Ausfälle von Angelo Stiller und durch Bilals möglicherweise nur möglichen Kurzeinsatz sind wir natürlich wieder ein bisschen beschnitten. Ich würde sagen, wir beginnen mal hinten in der Abwehr, weil da sollte es uns etwas leichter fallen, weil man zumindest mal eine theoretische Wahl hat.
Ja.
Ausgenommen ist für mich die Rechtsverteidigerposition, denn das wurde für mich ganz klar unterstrichen, dass Josh Wagnermann da Rechtsverteidiger Nummer 1 ist und ich würde mir auch wünschen, dass der gegen Gladbach wieder beginnt. Wie sieht's bei dir aus? Gehst du da mit und wie bestückst du den Rest der Viererkette?
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also Josh Wagnermann möchte ich gerne als Rechtsverteidiger sehen. Und dann ist die Frage in der Innenverteidigung. Braucht Jeff Chabot eine Pause oder bekomme ich meinen Lieblingsgegenspieler quasi für Tabakovic? Und du hast schon gesagt, du plädierst eher für eine Pause. Und dann würden wir in der Innenverteidigung mit Jeltsch und Hendricks spielen und damit könnte ich auch ganz gut leben.
Ich auch, absolut. Also es ist halt die Frage, ob Jeff durchziehen kann. Was ist mit Maxi? Muss man natürlich auch gucken. Kann der wieder von Beginn an spielen? Ansonsten müsste Ramon Hendricks vielleicht auf die Linksverteidigerposition oder Nico Nate, kann auch sein. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Wagnermann sehen, Jeltsch, Hendricks und Mittelstädt. Und dann ist halt die Frage, wie gesagt, wie fit ist ein Jeff Chabot? Wenn der spielen kann, wäre es auch durchaus möglich, dass ein Jeltsch wieder auf der Bank sitzt und Hendricks wieder als rechter Innenverteidiger aufläuft. Das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil wir da zu wenig Informationen haben. Aber ich würde für uns jetzt mal einloggen, Wagnermann, Jeltsch, Hendricks, Mittelstädt. Und jetzt wird's zum ersten Mal tricky. Wenn wir davon ausgehen, dass Angelo Stiller nicht spielen kann, dann haben wir im Zentrum eigentlich nur die Möglichkeit Schema, Karasor, Nate. Wen nehmen wir?
Ja, gute Frage. Gute Frage. Also ich glaube auch, dass Stiller nicht von Anfang an spielen wird, wenn er denn überhaupt auf der Bank sitzt. Und dann sehe ich auf jeden Fall in der Startelf, also auch wenn Stiller spielt, sehe ich Karasor in der Startelf, weil wir haben gesagt, er hat es gegen Rom nicht schlecht gemacht. Für mich klarer Startelf-Kandidat. Und dann ist die Frage, wer spielt neben ihm?
Ja, das hast du jetzt ganz clever gemacht, Sebastian. Jetzt muss ich hier eine Entscheidung treffen, die ich gar nicht treffen kann. Also diese Doppel-Sechs bestückt mit Schema und Karasor gefällt mir nicht so gut. Sag ich so, wie es ist. Ja, und da hätte ich dann, wenn Stiller nicht spielen kann, eher die Option mit Nate. Auf der anderen Seite würde ich mich auch freuen, wenn Nico hinter den Spitzen spielen könnte, weil auch das hat er immer gut gemacht. Aber es ist ja theoretisch möglich zu sagen, okay, je nach Spielverlauf lösen wir vielleicht die Doppel-Sechs auf, spielen nur mit einem Sechser, so wie wir es gegen Leverkusen gemacht haben. Deswegen, mir würde es, glaube ich, gefallen, man versucht Karasor, Nate im Zentrum und kann dann später vielleicht mit Bilal, vielleicht auch mit Angelo Stiller das Zentrum sogar nochmal stärken. Aber ich würde Karasor Nate vorschlagen.
Ja, klingt spannend. Machen wir so.
Dann kommen wir in der Offensive an und auch da, ja, wird es jetzt interessant zu sehen sein, für wen du dich entscheidest. Du darfst nämlich jetzt den rechten und den linken Flügel besetzen. So, jetzt gebe ich hier dir nämlich die Verantwortung.
Also, haben ja Jamie gegen Rom nicht so gut gefallen, aber würde ich ihn dafür auf die Bank setzen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil mir gefällt er einfach seine Physis, die er hat. Und wenn man jetzt das Rom-Spiel mal ausklammert, war er gut in Form. Deswegen, rechter Flügel ist für mich Jamie Leveling. Und linker Flügel ist für mich auch Chris Führig. Also ich finde, der war jetzt gegen Rom auch unauffällig, aber der ist gut in Form und nur wegen einem Spiel lasse ich mir das jetzt auch nicht madig machen. Mein Flügel heißt Chris Führig und Jamie Leveling.
Ich würde auch die beiden bringen. Ich habe vorhin ein paar Mal gesagt, wie wichtig das ist, dass du Gladbach auf den Flügeln stresst. Das sind unsere beiden besten Flügelspieler aktuell. Badreddin ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, keine Frage. Aber wenn ich mich entscheiden muss, wer hat die meiste Qualität, bin ich bei Chris und Jamie. Deswegen gehe ich da komplett mit. Für mich ist jetzt interessant, wie machen wir es mit den restlichen zwei Positionen, für die ja eigentlich nur Ermedin, Dennis und Bilal zur Verfügung stehen. Mit Abstrichen Nico Nate sollte Stiller spielen können. Aber den Gut. nehmen wir jetzt mal aus der Verlosung raus.
Genau, du hast Nico jetzt schon anderweitig verplant. Deswegen sage ich Demirovic vorne drin und Undav hängt dahinter.
Ja, wobei ich Dennis schon auch irgendwie eine Pause gönnen würde, hängt wahrscheinlich davon ab, wie weit Bilal ist. Also in meiner perfekten Welt spielt Bilal Elkanus hinter Ermedin Demirovic. Dennis bekommt die kleine Pause, kommt dann vielleicht in der 60. oder 70. Minute rein und kann dann endlich mal wieder treffen.
Ja, wenn Bilal schon so weit wäre, dass er eine Stunde durchhält und sich das zutraut. Und das wäre auch, glaube ich, für Gladbach vielleicht ein Stück weit überraschend. Ihn haben wir lange auch nicht mehr im VfB-Trikot gesehen. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn er in der Startelf steht.
Ey, so machen wir es jetzt einfach. Wir drehen uns das so hin. Ich fasse mal zusammen. Den Nübel haben wir gar nicht zur Disposition gestellt. Warum auch? Der steht im Tor. Hinten die Viererkette machen wir Wagnermann, Jeltsch, Hendricks, Mittelstädt. Dann haben wir die Doppelsechs mit Atakan, Karasor und Nico Nate. Auf dem rechten Flügel wird Jamie Leveling für Schwung sorgen. Auf dem linken Flügel Chris Führig. Und dann spielen wir mit Bilal Elkanus. Davor Ermedin Demirovic. Das ist unsere Startelf für das Spiel gegen Gladbach. An euch nochmal der Hinweis, wenn ihr bei unserem Spieler der Saison Voting teilnehmen wollt, müsst ihr auf unseren Discord-Server kommen. Den Link dorthin findet ihr bei uns in den Shownotes. Dann gibt's da einen weiteren Link, den ich direkt nach dem Spiel poste. Und dann könnt ihr abstimmen. Und wir freuen uns natürlich, wenn es möglichst viele Stimmen gibt. Und Sebastian, das kann ich auch schon sagen, wenn es viele Stimmen gibt, dann hat der VfB das Spiel sehr wahrscheinlich erfolgreich bestritten.
Ja, vermutlich, ja, das stimmt. Ja,
denn trotz unseres Live-Aufrufs stimmten nicht so viele Leute ab beim letzten Voting jetzt.
Dabei hast du den QR-Code so wunderbar in die Kamera gehalten. Das war wirklich
absolut
bezaubernd.
Das war toll. Das war mit einer der schönsten Momente in diesem Stream. Ihr könnt euch das Ganze übrigens nochmal angucken. Also das ist auf unserem STR-Kanal auf YouTube abrufbar. Empfehle es aber keinem, weil ich glaube, das Spiel muss man nicht unbedingt nochmal miterleben. Wir haben es jetzt mehr oder weniger zweimal gemacht, Sebastian. Und das reicht dann auch. Und das soll es auch für diese Ausgabe gewesen sein. Aber du hast noch einen wichtigen Hinweis.
Ja genau, ich würde euch gerne mit einer frohen Nachricht noch hier ins Wochenende aus der Sendung entlassen, aber leider habe ich noch eine traurige Mitteilung, denn ein VfB-Fan ist leider viel zu früh gestorben mit 58. Das ist nicht nur ein VfB-Fan gewesen, sondern auch ein Kollege von mir, und die Hinterbliebenen haben leider nicht die finanziellen Mittel, um sich komplett um die Beerdigung zu kümmern, und deswegen gibt es eine GoFundMe-Kampagne, die wir verlinken werden, und ich werde euch noch ein paar Zeilen aus der Kampagne vorlesen. Wir nehmen Abschied von unserem guten Freund Marc Pilz, der im Alter von 58 Jahren plötzlich und völlig unerwartet von uns gegangen ist. Sein Tod hat uns alle tief getroffen und er lässt eine Lücke, die kaum in Worte zu fassen ist. Ein großer Teil seines Lebens war der VfB Stuttgart. Seit seiner Kindheit war Marc VfB-Fan und wir haben unzählige Wochenenden gemeinsam im Stadion verbracht. Seite an Seite, in guten wie in schweren Zeiten. Diese gemeinsamen Erinnerungen werden wir für immer im Herzen tragen. Und nun stehen wir vor der schweren Aufgabe, Marc würdevoll zu verabschieden. Leider sind aktuell keine ausreichenden finanziellen Mittel vorhanden, um die Beerdigungskosten zu tragen. Die Kosten für eine Beerdigung sind hoch und wir möchten Marc und seiner Frau in dieser unfassbar schweren Zeit helfen. Deshalb bitten wir von Herzen um Unterstützung, um die Beerdigungskosten zu decken und seiner Frau etwas Last von den Schultern zu nehmen. Jeder Beitrag, egal wie klein, hilft. Wenn du nicht spenden kannst, hilft auch das Teilen dieser Seite sehr. Also wie gesagt, wir verlinken das in den Shownotes und die Gute Nachricht ist, wenn es eine gibt, also wir können da als VfB-Familie helfen. Es ist, glaube ich, schon 40% des Betrags auch zusammengekommen. Also wäre super, wenn ihr unterstützen möchtet und es euch leisten könnt, ja, da noch einen kleinen Beitrag zu leisten.
Gut, Sebastian, dann gehen wir heute so aus dieser Folge. Muss auch mal sein.
Ja.
Wir hoffen natürlich, dass es nächste Woche besser wird mit besseren Nachrichten. Dazu kann der VfB seinen Anteil beitragen mit einem Sieg gegen Gladbach. Eine Info noch am Ende, die finde ich noch ganz wichtig, denn solltet ihr euch überlegt haben, am Sonntag das Derby der VfB-Frauen gegen den KSC beim PSV zu besuchen, kann ich euch hier auch nochmal eine schlechte Nachricht mitbringen, denn das Spiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ja, also da kann keine Unterstützung erfolgen. Bedenkt das bitte, wenn das die Sonntagsplanungen tangieren sollte. Gut, Sebastian, dann entlasse ich dich ins Wochenende, freue mich auf kommenden Dienstag, dann nehmen wir wieder auf, besprechen, wie gesagt, das Gladbach-Spiel und schauen voraus auf das Spiel gegen Young Boys Bern und werden natürlich dann alle möglichen Konstellationen einmal durchgehen, wie der VfB vielleicht doch noch ins Achtelfinale kommen kann. Da freue ich mich.
Ja, da freue ich mich drauf. Und auch ein guter Rat an uns alle. Teilt euch die Kräfte ein, weil das war jetzt gerade erst englische Woche 1 von 3. Weil wir haben nochmal Europa League und dann ist Pokal. Wild.
Es ist komplett wild und ja, also auch anstrengend, muss man an der Stelle sagen. Nichtsdestotrotz macht Spaß. Ja, also wir hören uns wieder kommende Woche. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.